Gibt es denn Fragen zu dem bisher Vorgetragenen? Dass man vielleicht Verständnisschwierigkeiten oder Darstellungsprobleme... Ja, bitte.
Ich habe den Spruch von ganz Anfang mit dieser doppelten Abstraktion zu dann zu den konkreten Stellen, wo du gerade zitiert hast, eigentlich...
Okay. Naja, also man kann das ja auch versuchen, von hinten auf zu zäumen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wenn man sich diese beiden Formulierungen anschaut, also warum nennt Kant das Judentum einerseits eine Nation von Betrügern und andererseits eine Nation von Kaufleuten, muss man sich das ja irgendwie erklären, also wie diese Zuschreibung, naja, Zuschreibung ist ein poststrukturalistisches Wort, wie diese Ideologiebildung zustande kommt. Und ja, das Argument war zum einen, dass man innerhalb dieser beiden Ausdrücke tatsächlich identifizieren kann, dass es sich einmal um die ökonomische Vernunft handelt, Kaufmann, einerseits um die politische Vernunft, eben dieses betrügerische Rechtssubjekt. Das wäre das erste Argument gewesen. Das zweite Argument war, okay, also wenn hier sowas wie eine Zuweisung des Judentums auf beiden Ebenen zum Abstrakten gibt, wie lässt sich das begründen? Und ich denke, es lässt sich damit begründen, dass dieses Verständnis von Wertabstraktion, das Kant hat, dass dieses Verständnis an sich schon verkürzt ist, ein verkürztes Wertverständnis sozusagen transportiert. Nämlich er identifiziert den ökonomischen Wert eben als ein reines Gedankenurteil und den politischen Wert als eine rein moralische Handlung. Indem er aber nun diese verkürzten Wertbegriff hat, diese verkürzte Vorstellung von Abstraktion, bleibt ja das Problem der Realabstraktion, die ist ja vorhanden, ne, bleibt es ja gegeben, damit muss er irgendwie umgehen. Und indem er dieses verkürzte Abstraktionsverständnis grundsätzlich setzt, muss er diese Realabstraktion oder kann er diese Realabstraktion nur irgendwie in seine Theorie integrieren, indem er sie perhorisiert, indem er sie zurückweist, indem er sie als etwas schlecht Abstraktes denunziert. Und diese schlecht Abstrakte wäre eben dann genau der jüdische Kaufmann, der scheinbar nur das abstrakte Geld profitabel akkumulieren will. Und dieses schlecht Abstrakte wäre auf der politischen Seite das betrügerische Rechtssubjekt, das eben nicht in der Lage ist, konkret das Recht zu verinnerlichen und sich damit selbst eine moralische Tugend zu geben, sondern das als scheinbar bösartige Abstraktion abgestoßen wird. Man könnte das vielleicht, ich weiß nicht, ob Moshe Postone dessen Theorie dir was sagt. Okay, also man könnte es auf der ökonomischen Ebene, kann man sich das so vorstellen, dass die Erscheinungsform des Wertes in, als Ware und als Geld, dass diese Erscheinungsform ja insofern sofern etwas Fetischistisches hat, wie Marx das nennt, dass es ein scheinbar konkretes Ding, die Ware gibt, und ein scheinbar abstraktes Ding, das Geld. Und der Antisemitismus, der ökonomische Antisemitismus, hat so seine Triebfeder, dass er diese scheinbar konkrete, die Ware positiv besetzt, wie Kant auch, da ist der direkte Wert inkorporiert in dieser Ware, während diese scheinbar abstrakte das Geld als das wahre Unheil abgestoßen wird. Der indirekte Wert im Urteil des Kaufmanns. Und Postone verweist darauf, dass diese äußere Gegensätzlichkeit von scheinbar konkreter Ware und scheinbar abstraktem Geld, dass diese äußerliche sich darstellende Gegensätzlichkeit in Wahrheit die Einheit von abstraktem und konkretem, nämlich von abstrakter und konkreter Arbeit ist. Das heißt, es ist gar keine Trennung vorhanden innerhalb des Kapitalverwertungsprozesses. Er stellt in der Produktion selbst die Einheit von abstrakter und konkreter Arbeit dar. Indem nun aber der Antisemitismus sich auf die Erscheinungsform kapriziert, auf diese scheinbare Gegensätzlichkeit von Abstraktion und Konkretion, verläuft seine Argumentation schon strukturell antisemitisch, weil sie nicht sehen will, dass die Ware in Wirklichkeit genauso abstrakt ist, salopp gesagt, wie das Geld, weil sie auch nur als abstrakte Arbeit gilt. Und dasselbe könnte man auch auf der politischen Ebene durchdeklinieren. Ist es ein bisschen klarer geworden dadurch?
Ja, wir waren am Anfang von Verstand und Sinn.
Ja.
Das war so das, was
ich nicht verstanden habe. Ah, okay. Naja, also der Verstand und die Sinnlichkeit oder die Form des Verstandes und die Form der Sinnlichkeit, das wäre genau eben dieser Reflex von Kant auf diesen Wert, auf diese Realabstraktion, die sich da im 18. Jahrhundert durchsetzt. Und dieses Verhältnis von reinem Verstand und reinen Anschauungsformen, dieses funktionale Aufeinanderbezogensein, das ist für Kant eigentlich das Urteil, das allgemeingültige Urteil. Und als allgemeingültiges Urteil ist es gleichzeitig auch sein Wertbegriff. Also in der Metaphysik der Sitten wird es noch konkreter. Da gibt es ein Kapitel, das heißt, was ist Geld? Und da sagt er das expresses Verbis. Der Wert ist eine gedankliche Abstraktion. Dieser Bezug von formalem Anschauungsformen auf die formale Verbindungsleistung des Verstandes. Indem Kant aber hier den Wertbegriff schon als eine reine Gedankenform, als ein Gedankenurteil auffasst, in dem Moment hat er natürlich schon ein Problem, weil der Wert ist ja nicht nur ein Gedankenurteil an dieser Zirkulation, sondern er ist ein reales Verhältnis, was durchaus auch eine materielle Ebene inkludiert, eben diese Realabstraktion. Und indem er schon in dieser Kritik der reinen Vernunft den Wertbegriff verkürzt auf eine gedankliche Abstraktion, entsteht schon, wenn man das so nennen will, ein Abstraktionsdefizit in der Wahrnehmung des Kapitalismus. Und dieses Abstraktionsdefizit läuft dann im Grunde genommen analog zu dem, was ich vorhin gesagt habe, der Spaltung von scheinbar konkreter Ware und scheinbar konkretem Geld. Genau dieses Abstraktionsdefizit mündet in diesen strukturellen Antisemitismus, in diese falsche Gegenüberstellung von konkreter Ware und konkretem Geld und damit in den antisemitischen Hass auf den jüdischen Kaufmann. Gibt es sonst noch Fragen? Okay. Jetzt könnt ihr natürlich zu Recht fragen, was hat das alles mit Antizionismus und dazu noch mit einem Antizionismus ohne Israel zu tun? Man könnte jetzt natürlich hergehen und könnte sagen, wenn der Antizionismus die politische Erscheinungsform des Antisemitismus ist, könnte man aus dem bisher Entfalteten schon sowas wie einen Antizionismus ableiten. Denn es war ja die politische Vernunft bei Kant, die diesen Gegensatz von scheinbar konkretem Moralsubjekt und scheinbar abstraktem Rechtssubjekt eröffnet hat. Und damit wurde die politische Vernunft selbst schon in ein strukturell antisemitisches Begründungsmuster gedrängt und dann eben auch von Kant manifest antisemitisch ausgeführt. Allerdings halte ich diese These für nicht ganz, oder diesen möglichen Einwand für nicht ganz zutreffend, denn wenn ich von einem Antizionismus ohne Israel spreche, reicht es mir nicht, diese Widersprüchlichkeit der politischen Vernunft zu desavouieren, sondern ich denke tatsächlich, ein Antizionismus ohne Israel kann hier nur attestiert werden, wenn es tatsächlich sowas wie einen dezidierten Hass gegen einen jüdischen Staat innerhalb der kantischen Philosophie gibt. Allerdings, wie kann es hier einen Hass gegen einen jüdischen Staat geben, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn ja auf der innerhalb der tagespolitischen Debatte ein Staat Israel noch überhaupt gar nicht in irgendeiner Form eine Option war. Nun, ich denke, man kann tatsächlich trotzdem bei Kant von einem Antizionismus ohne Israel sprechen und ich würde sagen, den propagiert er geradezu in seiner Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, seine sogenannte Religionsschrift. Und ich habe am Anfang diesen kurzen historischen Durchgang auch deswegen gemacht, weil ich hier einer falschen Interpretation dieser Religionsschrift Kants vorbeugen möchte. Ich würde sagen, die gesamte akademische Literatur, die sich damit auseinandersetzt, aber nicht nur diese, auch die linke Literatur, verfehlt hier grundsätzlich das Problem, denn es wird dann gesagt, naja, eigentlich gibt es da gar keine judenfeindlichen Äußerungen und wenn überhaupt, dann sei das alles nur Antijudaismus. Der Micha Brumlik zum Beispiel vertritt es in seinem Buch Deutscher Geist und Judenhass, wo er eben auch auf diese Schrift Kants zu sprechen kommt. Und ich denke, das ist in der Tat eine Fehleinschätzung. Denn es kann sich hier ja gar nicht mehr um religiöse Fragen, damit auch gar nicht mehr um einen Antijudaismus handeln. Denn dieses 18. Jahrhundert ist die Epoche der Konstitution der bürgerlichen Vernunft, der Säkularisierung und damit aber auch einer Judenfeindlichkeit, die nicht mehr antijudaistisch religiöse Motive aufgreift, sondern die dezidiert einen modernen Antisemitismus frönt. Und dass es sich hier tatsächlich um einen modernen Antisemitismus handelt, ich denke, das zeigt sich schon in dem geschichtsphilosophischen Rahmen, dem Kant dieser Schrift vorgibt. Bevor ich diesen geschichtstheoretischen Rahmen darzustellen versuche, möchte ich nochmal wiederum die Grundfrage, die diese Schrift eigentlich aufwirft oder die Kant in dieser Schrift aufwirft, kurz benennen. Kant fragt sich nämlich, wie kann ein ethischer Staat, also ein moralischer Staat, etabliert werden? Das ist die Grundfrage dieser Schrift Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Nun ja, und den geschichtstheoretischen Rahmen steckt Kant nun dadurch, dass er sowas wie zweierlei Staatsraison oder zweierlei Staatsformen distinguiert. Nämlich einerseits gibt es sowas wie eine formalgesetzliche juridische Staatsraison, so Kant, und es gibt auf der anderen Seite eine ethische Staatsraison. Und wie das nun historisch zuzuordnen ist, daran lässt er keinen Zweifel. Diese formalgesetzliche juridische Staatsraison, das ist die vorbürgerliche für Kant. Während die ethische Staatsraison eine prinzipielle Möglichkeit allein des bürgerlichen Zeitalters ist. Kant trennt innerhalb dieser Unterscheidung von formalgesetzlicher und ethischer Staatsraison nochmal einen Naturzustand dieser jeweiligen Staatsraison die Überwindung dieses Naturzustands. Und ganz zu Beginn, am Anfang der Geschichte, also noch tief im vorbürgerlichen Zeitalter, behauptet Kant, gäbe es sowas wie einen juridischen Naturzustand, also den Naturzustand dieser formalgesetzlich-juridischen Staatsraison. Und der zeichnet sich durch Kant, das kann man relativ kurz machen, dadurch aus, dass es keine öffentliche Macht gibt, die hier eine Verfassung vorschreibt, dass es keine Souveränität gibt, die formale Zwangsgesetze vorschreibt. Kurzum, innerhalb dieses juridischen Naturzustands findet ein Kampf aller gegen alle statt, sagt Kant. Und im Laufe der Geschichte, er macht es nicht konkret, kann er natürlich auch gar nicht, weil es alles Projektionen seiner eigenen Denkform auf die Vergangenheit sind. Irgendwann, so im Laufe der Zeit, gibt es eine Überwindung dieses juridischen Naturzustandes. Und wodurch wird er überwunden? Nun ja, jetzt fängt sowas an wie die Gründung einer Souveränität. Es entsteht sowas wie eine verfassungsgebende Gewalt, die auch öffentlich Gesetze vorschreiben kann. Das heißt, der juridische Naturzustand wird überwunden, indem sich der moderne Staat konstituiert, wäre meine Interpretation. Allerdings reicht es für Kant nicht, dass alleine dieser juridische, formalrechtliche Naturzustand überwunden wird und sich zu einem juristischen Staat, manifestiert, sondern Kant sagt, es muss darüber hinaus so etwas wie eine Moralisierung des Staates geben, eben eine Staatsethik. Und das kann allein das bürgerliche Zeitalter initiieren. Und seine Begründung ist folgende. Er sagt, erst das bürgerliche Zeitalter ist in der Lage, diese formal gesetzliche Staatsraison tatsächlich zu konkretisieren, also zu moralisieren. Das heißt, erst in dem Moment, wo diese formal juristische Staatsraison einen ethischen Unterbau gewinnt, also im bürgerlichen Zeitalter, erst dann kann es so etwas wie einen ethischen Staat geben. Und damit wäre sein Begründungsziel dieser Schrift erreicht. Indem Kant hier apostrophiert, dass die formalgesetzliche Staatsräson im Laufe der Geschichte durch das Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft moralisiert, konkretisiert wird, setzt er gleichzeitig sowas wie eine Nationalisierung dieser Staatsräson voraus. Das heißt, neben der ökonomischen Vernunft innerhalb der ersten Kritik, der Kritik der reinen Vernunft, und der politischen Vernunft innerhalb der zweiten Kritik, der Kritik der praktischen Vernunft, tritt hier sowas wie eine nationalstaatliche Vernunft in dieser Religionsschrift auf. Und ich kann es euch jetzt nicht ersparen, wieder analog zu dem Vorhergesagten das Ganze zu entfalten. Also Kant ist da selbst so einfach gestrickt, da führt kein Weg dran vorbei. Denn auch hier unterscheidet Kant wieder einen direkten nationalen Wert von einem indirekten nationalen Wert. Also der nationale Wert wäre eben genau diese konkretisierende Moralisierung der abstrakt-formalen Staatsräson. Worin besteht nun der direkte nationale Wert? Kant sagt, der direkte nationale Wert besteht eben dann in der Ethik des Staates. Die ethische Nation nämlich geht in ihrem freien Willen auf die konkrete Moralisierung der Staatsräson. Demgegenüber positioniert Kant den indirekten nationalen Wert, indem er sagt, der indirekt nationale Wert betrifft eben nur die Legalität und nicht die Ethik, also nur die äußere Form der Staatsräson. So dass er behaupten kann, die juridische Nation geht in ihrem freien Willen nur auf die abstrakte Form der Staatlichkeit. Und jetzt, denke ich, mit diesem argumentativen Unterbau kann man auch den Bezug knüpfen zu dem Antizionismus, der in dieser Schrift präsent ist. Denn Kant stellt nun diesen antinationalen Wert oder diesen indirekten nationalen Wert und diesen direkten nationalen Wert ausführlichst in dieser Schrift empirisch dar. Und bezeichnend ist nun, dass er eben diesen nationalen Wert, also diese Moralisierung der Staatsräson, ausschließlich dem Christentum und hier vor allem dem Christentum in der bürgerlichen Gesellschaft zuweist. Es ist alleine das Christentum der bürgerlichen Gesellschaft, das sich in der Lage sieht, diese abstrakte Staatsräson zu konkretisieren, zu nationalisieren. Deshalb spricht Kant auch hier, auch wiederum sehr bezeichnet, von dem guten Prinzip der Menschheit. Das böse Prinzip der Menschheit, das agglutiniert Kant mit dem indirekt nationalen Wert. Also er koppelt hier das böse Prinzip an diese Unfähigkeit, die abstrakte Staatsräson konkret zu nationalisieren. Und dafür soll nun das Judentum einstehen bei Kant. Und ich denke, dass diese sehr schlagkräftigen Metaphern des guten und des bösen Prinzips schon auf die Tragweite hindeuten, welche vernichtungsantisemitische Konnotation das hier schon bei Kant hat. Ich werde jetzt im Folgenden, weil ich hier natürlich in der Begründungsnotwendigkeit bin und weil ich das auch für wichtig erachte, einen Antizionismus ohne Israel konkret am Text festzumachen, deswegen werde ich jetzt viele Zitate anführen. Ich kann die gerne auf Wunsch zweimal vorlesen. Ich werde versuchen, sie langsam vorzulesen und zu kommentieren, dass das Wahnhafte wirklich auch deutlich wird, was in dieser Religionsschrift ausgeführt wird. Um diesen Gegensatz von gutem und bösem Prinzip zu illustrieren, bringe ich ein Zitat, Seite 101 in dieser Religionsschrift folgende. Dort heißt es, zitiere Kant, zwar verwahrte sich das gute Prinzip wegen seines Rechtsanspruches an der Herrschaft über den Menschen durch die Errichtung der Form einer Regierung, die bloß auf öffentliche, alleinige Verehrung seines, also Gottes Namen, angeordnet war. Da aber die Gemüter der Untertanen, nämlich die Gemüter der Juden, in derselben für keine andere Triebfeder als die Güter dieser Welt gestimmt blieben, so tat diese Anordnung dem Reiche der Finsternis keinen wesentlichen Abbruch. Binde ich das zurück an das, was ich vorhin über den geschichtstheoretischen Rahmen gesagt habe, kann man hier sagen, das jüdische Denken verharrt für Kant in diesem ethisch-Naturzustand, der bloß die abstrakt-formale Staatsraison konstituieren kann. Das heißt, es bleibt hier das Judentum qua seines jüdischen Geistes, in Anführungszeichen, bleibt an dieser formalen Staatsraison kleben. Und Kant geht so weit, dass er hier sagt, dadurch, dass damals der jüdische Staat, also Staat in Anführungszeichen, er redet hier von einer Epoche, wo es noch gar keine bürgerlichen Staaten natürlich gibt, dadurch, dass der jüdische Staat, wie er hier schreibt, nur auf die Errichtung der Form einer Regierung abzielt, diese Regierung aber nicht konkretisieren, nicht moralisieren, nicht nationalisieren will, damit hat das jüdische Volk, in Anführungszeichen, für Kant bewiesen, dass es eben das Reich der Finstern im Reich der Finsternis bleibt, dass es sich einer Moralisierung der Staatsraison qua seines jüdisch abstrakten Denkens verunmögliche. Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang in einem anderen Zitat, ich zitiere, der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein Inbegriff bloß statutarischer Gesetze. Mit statutarisch meint Kant eben nur diese rein formalen Gesetze, nicht die konkreten moralischen Gesetze, sondern die rein formalen Gesetze. Beginn das Zitat nochmal. Der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein Inbegriff bloß statutarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassung gegründet war. Denn welche moralischen Zusätze entweder damals schon oder auch in der Folge ihm, also dem Judentum, angehängt worden sind, diesen schlechterdings nicht zum Judentum als einem solchen gehörig. Und ich denke, hier kann man tatsächlich nun schon sowas wie einen Antizionismus feststellen. Ich möchte das einen retrospektiven Antizionismus nennen. Denn Kant appliziert die Trennung der modernen Denkform, also die Trennung innerhalb seiner eigenen Denkform, zwischen einer rein formalen Staatsraison und einer konkret moralisierenden Staatsraison auf die gesamte Geschichte und behauptet schon damals, was weiß ich, anno 100 vor Christus oder so, schon damals hätte sich gezeigt, dass ein jüdischer Staat in der Vergangenheit nicht moralisch sein kann, sondern nur seiner abstrakt formalrechtlichen Staatsraison frönt. Das heißt, wir haben hier einen Antizionismus, der sich retrospektiv auf die Vergangenheit richtet und die Vergangenheit im Modus der eigenen modernen Denkform reflektiert und damit auch antizionistisch reflektiert. Und genau dadurch hätte eben damals das Judentum die Instanzierung des guten Prinzips verhindert. Allerdings bleibt Kant in dieser Schrift, verbleibt er nicht bei einem retrospektiven Antizionismus, sondern er formuliert ja ganz offensiv auch sowas wie einen protoförmigen Antizionismus, der sich jetzt nicht mehr auf die Interpretation der Vergangenheit, sondern auf die Interpretation der Gegenwart, also der kantischen Gegenwart im 18. Jahrhundert richtet. Und da möchte ich nochmal dieses Zitat, was ich vorhin schon gebracht habe, nochmal ausführlicher bringen, weil da kommt sozusagen, also das Barbarische kommt erst nach dem, was ich bisher noch nicht vorgetragen habe. Ich werde trotzdem nochmal das ganze Zitat anbringen. Ich zitiere aus dieser Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Die unter uns lebenden Palästinenser sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil in den nicht ungegründeten Ruf des Betruges gekommen. Es scheint nun zwar befremdlich, sich eine Nation von Betrügern zu denken, aber ebenso befremdlich ist es doch, auch eine Nation von lauter Kaufleuten zu denken. Bis dahin waren wir und jetzt fährt er fort, also sich eine Nation von lauter Kaufleuten zu denken, ich zitiere weiter, deren bei weitem größter Teil durch einen alten, von dem Staat, darin sie leben, anerkannten Aberglauben verbunden, keine bürgerliche Ehre sucht, sondern dieser ihren Verlust durch die Vorteile der Überlistung des Volks, unter dem sie Schutz finden und selbst ihrer untereinander ersetzen zu wollen. Das heißt, die paradoxe Argumentationslinie ist hier bei Kant, weil der jüdische Staat vor tausenden von Jahren nur ebenso formal juristisch konstituiert wurde, verharre der jüdische Geist weiterhin in dieser bloß formal juristischen Disposition. Das heißt aber auch, dass das jüdische Volk nach Kant hier sozusagen das Antivolk bildet, den Staat im eigenen Staat. Es nistet sich mit seiner abstrakt-rechtlichen Gesinnung in der wahren Nation ein und bildet innerhalb der Nation, für Kant der deutschen Nation, das Gegenvolk. Aber, ich denke, hier wird tatsächlich auch diese Binnendifferenzierung genau unter die Lupe zu nehmen. Hier ist es immer noch kein Antizionismus ohne Israel, weil hier geht es noch nicht um einen jüdischen Staat an sich, sondern es geht nur um den jüdischen Staat, in Anführungszeichen, innerhalb der eigenen deutschen Nation. Also um die typische Projektion einer fremden Nation innerhalb des wahren deutschen Wesens. Und diese wahnhafte Projektion einer Gefahr von jüdischer Staatlichkeit an sich, also tatsächlich einem Staat, wo Juden und Jüdinnen darin leben, diese wahnhafte Projektion findet sich in der kantischen Schrift dennoch ganz explizit. Und auch hier möchte ich kurz ein Zitat vortragen. So heißt es: Das Letztere, also das Judentum, ist eigentlich gar keine Religion, sondern bloße Vereinigung einer Menge Menschen, die, da sie zu einem besonderen Stamm gehörten, sich zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen Gesetzen mithin nicht zu einer Kirche formten. Also hier wieder die alte Schlagseite. Es ist das jüdische Volk, was nur eine politisch-formal-juristische Gesinnung ausbilden kann. Und jetzt kommt das entscheidende Argument oder der entscheidende Satz. Vielmehr sollt es, das ist Judentum, ein bloß weltlicher Staat sein, so dass, wenn dieser etwa durch widrige Zufälle zerrissen worden, ihm noch immer der politische Glaube übrig bliebe, ihn bei Ankunft des Messias wohl einmal wiederherzustellen. Und ich denke, spätestens hier kann man tatsächlich von einem Antizionismus ohne Israel sprechen. Denn hier wird ganz deutlich, dass es bei Kant nicht nur darum geht, in der Vergangenheit einen scheinbar jüdischen Staat als abstraktrechtlich zu denunzieren, auch nicht nur, in Anführungszeichen, das Judentum als die abstrakte Nation innerhalb der eigenen Nation zu denunzieren, sondern hier wird Kant gewissermaßen getrieben, sowas wie die Bedingung der Möglichkeit einer jüdischen Staatlichkeit, also einem Staat, in dem tatsächlich Juden und Jüdinnen leben, diesen Staat sich halluzinativ zu imaginieren. Aus der Widersprüchlichkeit seines eigenen Denkens heraus also restauriert hier Kant sowas wie die zwanghafte Vorstellung eines Staats von Juden und Jüdinnen, der wohl einmal wiederhergestellt werden soll, wie er hier selbst sagt. Also obwohl es hier in der jüdischen Diaspora des 18. Jahrhunderts noch überhaupt auf der politischen Tagesordnung es noch gar kein Programm war, irgendwie einen jüdischen Staat zu konstituieren, dennoch fasst Kant dieses projektive Wahnbild, es wird einen jüdischen Staat irgendwann wieder geben. Und wenn es ihn geben wird, dann ist es eben der bloß rechtlich formale Staat, der sich einer Moralisierung verweigert und damit das böse Prinzip auf Erden wiederherstellt. Noch deutlicher wird dieser Antizionismus ohne Israel in einem weiteren Zitat, das ich vortragen möchte. So schreibt Kant wiederum in dieser Religionsschrift: Der eine, der Jude, es geht hier um einen jüdischen Menschen, der eine sieht in der Erhaltung des Volks, wozu er gehört, also des jüdischen Volkes, und seines ungeachtet der Zerstreuung unter so mancherlei Völker, unvermischt bleibenden alten Glaubens, den Beweise einer dasselbe für ein künftiges Erdenreich aufsparenden, besonderen gütigen Vorsehung. Der andere, und damit ist der Christ und damit auch Kant selbst gemeint, der andere sieht hierin nichts als warnende Ruinen eines zerstörten, dem eintretenden Himmelreich sich widersetzenden Staats, die eine besondere Vorsehung noch immer erhält, teils um die alte Weisung eines von diesem Volke ausgehenden Messias im Andenken aufzubehalten und so weiter und so fort. Ich zitiere die entscheidende Passage. Der Christ sieht also in diesem Staat nichts als warnende Ruinen eines zerstörten, dem eintretenden Himmelreich sich widersetzenden Staates. Und genau diese Halluzination eines in der Zukunft kommenden Staates von Juden und Jüdinnen, in dem sich das böse Prinzip, das Prinzip der Unmoralität oder des unmoralischen Handelns an sich manifestiert, genau diese wahnhafte Projektion eines Staates von Juden und Jüdinnen spinnt Kant in dieser Schrift immer fort. Und ich denke, damit haben wir tatsächlich eine Ebene erreicht, wo man hier einen Antizionismus ohne Israel attestieren und diagnostizieren kann. Ich möchte auch hier nochmal diese drei Formen des Antizionismus zusammenfassen, wobei tatsächlich nur die letzte Form, diese fetischistische Eigenständigkeit einer Wahnvorstellung von einem jüdischen Staat als Antizionismus ohne Israel zu bezeichnen ist. Wir haben also im kantischen Werk, oder man kann fast sagen, in dieser Religionsschrift hauptsächlich, einen retrospektiven Antizionismus. Kant appliziert die Trennung zwischen einer formalrechtlichen Staatsräson und einer konkret nationalen Staatsräson, natürlich eine Trennung, die genuin bürgerlich ist, appliziert er auf die Vergangenheit, um dann zu behaupten, sieh an, schon in der Vergangenheit war der jüdische Staat ein abstrakt rechtlicher, der sich einer moralischen Verallgemeinerung gegenüber sträube. Das wäre der retrospektive Antizionismus. Der protoförmige Antizionismus zeigt sich in der Denunziation eines Staats im Staat oder in der Denunziation der jüdischen Bevölkerung als der Gegennation zur deutschen Nation, als der abstrakten Nation. Der Antizionismus ohne Israel wiederum oder diese fetischistische Eigenständigkeit antizionistischer Ideologiebildung, die trifft man hier nur in dieser Halluzination eines kommenden jüdischen Staates an. Nicht als eine Nation innerhalb der eigenen Nation, sondern tatsächlich als die wahnhafte Vorstellung, die Kant da wirklich umtreibt, dass es irgendwann mal wieder einen jüdischen Staat geben wird. Das heißt, Kant ist sich sicher, dass der jüdische Staat immer schon war, immer schon ist und immer schon sein wird, ein dem Himmelreich sich widersetzender Staat. In der heutigen Phraseologie war sich auch Kant schon dessen bewusst, dass der Staat Israel nur ein zionistisches Gebilde wird sein können. Ich komme allmählich zu dem Ende meines Vortrags. Welche Schlussfolgerungen sind nun aus diesem Antizionismus ohne Israel zu ziehen? Ich möchte diese Analyse zuerst gegen identitätslogische Kurzschlüsse imprägnieren. Denn zwar teilt dieser Antizionismus ohne Israel von Kant die wesentlichen Merkmale des heutigen Antizionismus, tatsächlich schon damals, ohne dass es irgendwie Thema Probandum gewesen sei, einen israelischen Staat zu gründen, gab es schon diese wahnhafte Projektion. Allerdings, rein faktisch, existierte der Staat Israel im 18. Jahrhundert noch nicht. Und allein dieses empirische Faktum hat natürlich auch Konsequenzen für die spezifische Form des Antizionismus damals. Zum Zweiten, der Antizionismus ohne Israel im 18. Jahrhundert entspringt einem Vergesellschaftungsniveau, das natürlich ein ganz anderes ist als heute. Damals war diese wahnhafte Vorstellung eines antizionistischen Staats Abstoßungspunkt der Nationsbildung. Heute ist es nicht mehr Abstoßungspunkt der Nationsbildung, sondern heute ist der Staat Israel Abstoßungspunkt des Zerfalls der Nation in der fundamentalen Krise des Kapitals. Drittens, der Doppelcharakter des Staates Israels ist mit dieser analytischen Kritik eines Antizionismus ohne Israel, wird nicht angetastet, er bleibt bestehen. Israel ist einerseits ein kapitalistischer Staat wie jeder andere, andererseits der Staat der Juden und Jüdinnen, wie er ja in der Fremdzuschreibung definiert wird, also ein Schutzraum gegenüber der mörderischsten aller Ideologien, nämlich des modernen Antisemitismus. Und ich denke, gerade diese Kritik eines Antizionismus ohne Israel kann auch dazu führen, diesen Doppelcharakter des Staates noch deutlicher herauszustellen. Ich schlage den Bogen zu dem Anfang meines Referats. Ich bin kurz auf die Theorie des sekundären Antisemitismus eingegangen. Und was bedeutet nun dieser Durchgang, diese Kritik eines Antizionismus ohne Israel für die Theorie des sekundären Antisemitismus? Ich denke, die Theorie des sekundären Antisemitismus muss tatsächlich insofern in Frage gestellt werden, als dass man nicht sagen kann, es gibt hier historisch eine Verschiebung des ökonomischen Antisemitismus nach dem Menschheitsverbrechen von Auschwitz, nach der Staatsgründung Israel, zur politischen Erscheinungsform des Antisemitismus, eben zur antizionistischen Ideologie, sondern ich würde dem entgegenhalten, und ich glaube, hier gilt es auch, Antizionismuskritik zu radikalisieren, ich würde dem entgegenhalten, dass Antisemitismus und Antizionismus auch ohne den Staat Israel schon im 18. Jahrhundert zwei gleich ursprüngliche Momente des Judenhasses ausbilden. Und ich denke, dass genau hier auch diese ganze antiimperialistische Verharmlosung, und es ist ja eigentlich schon gar keine Verharmlosung mehr, sondern dieser antiimperialistische Antizionismus, dass man hier nochmal ein Argument hat, zu sehen, wessen Geist des Kindes eigentlich der Antizionismus ist und in welcher judenfeindlichen Tradition sich auch der Antiimperialismus bewegt. Ich denke allerdings, dass es dieses Theorem Antizionismus ohne Israel nicht nur für die Kritik der antiimperialistischen Position Konsequenzen hat, sondern auch für die antideutsche Position. Und möchte tatsächlich nun da ein paar kritische Aspekte anbringen. Ich habe hier auch viele Zitate noch, mit der ich jetzt diese Kritik der antideutschen Position untermauern kann. Ich werde die nicht vortragen, aber die kann ich gerne in der Diskussion nochmal verlesen. Denn meine These wäre tatsächlich, dass das antideutsche Spektrum, worin auch immer das genau bestehen soll, dass das antideutsche Spektrum diese Aufklärungsvernunft, diese westliche Aufklärungsvernunft affirmiert. Das zeigt sich an Buchtiteln wie dem von Alex Gruber und Philipp Lenhardt gegen Aufklärung oder auch an solchen Terminologien, die da allen anderen einen Aufklärungsverrat vorwerfen. Und ich würde, und das denke ich, kann man anhand dieses Vortrags tatsächlich dann auch begründen, ich würde sagen, Ideologiebildung, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Antiziganismus und so weiter und so fort und bürgerliche Vernunft ist nicht etwa ein Gegensatz, den man in Aufklärung und Gegenaufklärung, Aufklärung und Aufklärungsverrat aufspalten kann, sondern diese Ideologien sind Teil der inneren Einheit und eine notwendige Konsequenz der bürgerlichen Vernunft. Das hieße für mich aber auch, dass sich Antiimperialismus und Antizionismus nicht allein auf die islamistische Barbarei und den Antiimperialismus innerhalb der Linken veräußerlichen lassen. Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, einerseits zu sagen, ich spitze es ein bisschen zu, wir haben den Hort der Aufklärung, die westlichen Staaten, den Staat Israel und den Hort der Gegenaufklärung, eben vor allem Deutschland und den Islamismus. Das haut meiner Ansicht nach aus denselben Gründen nicht hin, weil hier Aufklärung und Gegenaufklärung, Vernunft und Ideologiebildung einen strukturell inneren Zusammenhang ausbilden. Ich habe mich, muss ich sagen, ein bisschen gewundert über diese Vortragsanfrage, da ich in meinen Texten in der Exit durchaus auch gegen die Antideutschen polemisiert habe. Und ich habe mir auch überlegt, diesen Vortrag anzunehmen. Denn ich muss sagen, ich kann es in der Tat überhaupt nicht nachvollziehen, wie man aus einer kritisch-theoretischen Position heraus eine Apologie des westlichen Krisenimperialismus vorantreibt, wie das meiner Ansicht nach größtenteils im antideutschen Spektrum der Fall ist. Die These einer Verteidigung der globalen Notstandsverwaltung seitens des westlichen Krisenimperialismus, um da Demokratie oder Aufklärung hin zu exportieren oder was auch immer, ist, denke ich, zum Scheitern verurteilt, weil es innerhalb der fundamentalen Krise des Kapitals oder des warenproduzierenden Patriarchats, wie die Theoretikerin Roswitha Scholz es genannt hat, weil es hier keine gute Seite mehr gibt. Der Imperialismus ist zu einer willkürlichen Mordinstanz geworden, die keineswegs mehr die peripheren Länder, sei es Afghanistan, sei es der Irak, was auch immer, nur irgendwie befrieden kann. Denn diese ökonomische Grundlage hat das Weltkapital im Stadium seines Zerfallsprozesses nicht mehr. Am meisten habe ich mir überlegt, diesen Vortrag anzunehmen, als ich realisiert habe, dass auch Henrik M. Broder zu dieser Vortragsreihe eingeladen ist. Ich kann auch hier wiederum überhaupt nicht verstehen, wie man mit Henrik M. Broder, der meiner Ansicht nach durchaus sich schon strukturell rassistisch geäußert hat, zusammen Antipolitik machen kann. Ich verstehe die Notwendigkeit, sich gegen diesen unsäglichen Antizionismus antiimperialistischer Provenienz da wirklich eine Front aufzubauen. Aber auch da würde ich in der Tat differenzieren. Ich möchte nur kurz einen Ausschnitt aus einem Interview mit Henrik M. Broder zitieren, um das Problem deutlich zu machen. Das ist ein Interview mit der Online-Ausgabe der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Dort fragt die Redaktion: Kennen Sie Thilo Sarrazin eigentlich persönlich? Fragezeichen. Antwort Henrik M. Broder: Ja, mein Eindruck war, er ist ein kluger, zivilisierter, nachdenklicher Mensch, der in der Tat gerne seine Meinungen pointiert zuspitzt. Ein durchaus positiver Eindruck. Ich denke, dieses Problem des Rassismus oder einer Rassismuskritik, einer konsequenten, ist eben auch darin angelegt, dass man sich hier auf diese westliche Aufklärungsvernunft bezieht. Und ich würde sagen, da gilt es beides eben konsequent zu bekämpfen, sowohl Antisemitismus als auch Rassismus. Und gerade bei Letzterem habe ich nicht unbedingt der Eindruck, dass es das Wichtigste aller Anliegen ist. Allerdings habe ich mich auch über die Vortragsanfrage gefreut und habe es dann tatsächlich auch gerne angenommen, denn ich denke, Antizionismus und Antisemitismuskritik ist heutzutage in der fundamentalen Krise des globalen Kapitals eminent wichtig. Und ich möchte noch abschließend dazu sagen, ich habe noch ein Zitat, aber das lasse ich jetzt weg. Ich möchte tatsächlich aber abschließend noch dazu sagen, deswegen habe ich diese Anmerkung noch angebracht, eine wirklich radikale Antizionismus- und Antisemitismuskritik kann nur zusammen mit einer radikalen Kritik des Rassismus funktionieren. Und ich denke auch, eine radikale Antizionismus- und eine radikale Antisemitismuskritik kann auch nur zusammengehen mit einer radikalen Kritik des westlichen Krisenimperialismus. Und damit schließe ich schon und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.